Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, eins meiner Lieblingslieder von Xavier Naidoo, ich weiß, manche können nicht leiden und so kitschig, aber es gibt ein schönes Lied von ihm und das mag ich und das beginnt mit den Worten: Angst hat keine Freunde, trotzdem kennt man sie gut, denn sie macht sich lieber Feinde und frisst am liebsten Mut. Sie frisst am liebsten Mut. Die allgemeine Lebensangst frisst unseren Mut auf. Das finde ich eine gute Zeitansage. Wo wir hinschauen, finden wir Gründe, uns zu fürchten. Klimawandel, demografische Katastrophe, Kampf der Kulturen, Weltfrieden. Was lenkt unser Verhalten? Sind wir von Angst getrieben? Schaffen wir uns Sicherheiten und versuchen möglichst nicht aufzufallen als Christen? Oder nehmen wir mutig die Initiative in die Hand und gestalten unser Leben nach den Zielen, die Gott für uns hat? Woher bekomme ich Lebensmut? Der Geist Gottes, die Gemeinde Jesu, sein Wort sind eine unerschöpfliche Quelle der Ermutigung. Ich habe in dieser Predigt drei Perspektiven auf das Thema Mut. Das erste ist der Mut des Petrus und die biblische Sicht. Davon habt ihr eben schon ein bisschen gehört. Das nächste ist die offensive und die defensive Seite des Mutes. Das habe ich nirgendwo gelesen, auch nicht in dem Buch meines Freundes, aber ich meine, ich habe es beobachtet. Und das dritte, wo ist heute besonders unser Mut gefragt? Heute in unserer Zeit. In der Bibel, in der Heiligen Schrift finden wir viele Vorbilder des Mutes. Wir haben eben schon von David gehört, der kleiner und schwächer ist als seine Brüder, aber den Gott zum König von Israel macht, weil er einen unbändigen, wagemutigen Glauben hat. Und dann gibt es Kaleb und Josua, die Gott zutrauen, dass er seinem Volk Sieg schafft gegen scheinbar unüberwindliche Feinde. Oder Mose und Paulus, die vor den mächtigsten Menschen der Welt das Wort Gottes verkünden. Mose vor Pharao, der sich selbst als Gott hat feiern und anbeten lassen. Paulus auf dem Areopag, dem Gerichtshof von Athen, in dem alle Klugheit und Größe der Antike versammelt war. Und dann haben wir eben von Petrus gehört und auf den möchte ich genauer schauen. Was ist das Besondere am Mut des Petrus? Zwei Dinge beobachte ich in dem Evangelium, was wir eben gehört haben. Das erste ist, dass er eine angemessene Vorstellung von der Größe der Person Jesu hat. Er hat eine angemessene Vorstellung davon, wer Jesus ist. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen, sagt er. Gegen seine jahrelange Berufserfahrung, nach der es völlig unsinnig ist, am Tag zu fischen, wenn die Fische tief im See vor der Hitze abtauchen. Das ist absurd, aber Petrus ahnt, wer Jesus ist. Jesus muss alles gehorchen, auch die Naturgewalten, selbst Leben und Tod. Darum wird er mutig und geht das Wagnis ein und wirft die Netze aus. Er vertraut Christus mehr als seiner eigenen Erfahrung. Ich lerne daraus, wir werden so mutig sein, wie groß wir von Jesus denken. Je größer wir von Jesus denken, desto größer wird unser Mut. Und je weniger wir Jesus zutrauen, desto kleiner wird unser Mut. Der zweite Muterweis des Petrus ist noch in derselben Geschichte und noch wichtiger. Er schämt sich nicht, vor Gott klein zu sein. Petrus fällt vor Jesus nieder und sagt: Ich bin ein sündiger Mensch. Stellt euch das mal vor, der Chef dieses Fischereibetriebs, dieser gestandene Mann, dieser Felsen, vor seinen Mitarbeitern, vor seinen Kindern, vor seinen Angestellten, vor allen Leuten fällt er vor Jesus nieder. Das ist Demut. Demut ist der wahre christliche Mut. Der Mut, die eigene Schwachheit und Bedürftigkeit einzugestehen. Gott widersteht den Hochmütigen, denen, die einen falschen Mut aus Selbstüberschätzung haben. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Später begegnet uns die Demut des Petrus immer wieder, zum Beispiel nach seiner Verleugnung, nachdem er total versagt hat. Petrus hat es mal total versaut mit seinem Leben. Er war völlig unten. Aber dann sieht er Jesus am Ufer, den Auferstandenen, und er springt ins Wasser und kommt mit seiner Schuld und mit seinem Versagen und mit seinem Schmerz zu Jesus. Und er demütigt sich und sagt: Du weißt, Herr, dass ich dich lieb habe. Und da sagt Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Du bist ein guter Leiter in meinen Augen, weil du demütig bist. Christlicher Mut ist etwas anderes als weltlicher Heldenmut. Die Helden der Bibel sind eigentlich Anti-Helden, wenn man sie sich anguckt. Denn sie sind nicht mutig aus sich selbst, weil sie selber so toll sind, sondern sie sind mutig aus Gott. Von Mose heißt es, der das Volk aus Ägypten führte und dem Pharao widerstand, er war der demütigste Mensch auf Erden. Mose war der demütigste Mensch auf Erden. Zugleich heißt es, dass er ein Freund Gottes war und mit Gott redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der demütigste Mensch auf Erden. Das ist der Mut des Mose. Zweiter Punkt, Mut. Christlicher Mut hat zwei Seiten, einen doppelten Charakter. Es gibt offensiven und defensiven Mut. Der offensive Mut ist das, was wir auch sonst darunter immer verstehen. Also der Mut im übertragenen Sinn, neue Länder zu erobern. Also eine neue Aufgabe zu übernehmen, wie Stefan Risse das hier mal erzählt hat, dass es eine Mutprobe für ihn war, zu sagen: Hey, ich mache mit im Kindergottesdienst, ich bin da mit dabei, ja, als Mitarbeiter. Oder der Mut, Kinder zu kriegen, Eltern zu werden, oder der Mut, umzuziehen, das ist offensiver Mut. Auch der Mut, nötige Konflikte auszutragen, zu sagen: Komm, wir setzen uns da mal hin, da müssen wir drüber reden, das ist ungeklärt. Oder der Mut, mit Disziplin gegen eigene Charakterschwächen und schlechte Gewohnheiten zu kämpfen. Ja, das ist Mut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber daneben gibt es auch eine andere Art von Mut und Tapferkeit. Die defensive Tapferkeit. Das bedeutet, dass ich das unvermeidliche Leiden, das mir in meinem Leben begegnet, aktiv übernehme. Also, dass ich ohne Selbstmitleid, ohne Vorwürfe und Anklagen gegen andere, ohne Bitterkeit im Herzen, das Leiden, was Gott mir zumutet, das Kreuz aus seiner Hand annehme. Auch das ist großer Mut. Das ist eine Art von Mut, von der man sonst nichts hört. Die Unverantwortlichen, die Unverschuldeten leiden oder auch die selbstverschuldeten Leiden und die Lasten meines Lebens als Auftrag und als Zumutung anzunehmen und zu bejahen. Dieser Mut wird in der Bibel hochgeschätzt und er wird als Geduld bezeichnet, die Geduld der Heiligen Gottes. Wörtlich heißt Geduld in der Bibel drunter bleiben, unter der Last bleiben, die Gott dir zumutet. Sie nicht mutwillig abwerfen. Auch das ist Tapferkeit, viel mehr als das andere oft. Manchmal ist es eine seelische oder körperliche Einschränkung. Manchmal ist es eine Beziehung, die mir viel abverlangt in meiner Familie oder zu Kollegen. Ein Beruf, der mir schwerfällt. Es gibt aber diesen Mut, die Leiden zu tragen, die Gott mir zumutet. Und diesen Mut brauchen wir manchmal noch viel mehr als den anderen. Mein Vater hat immer gesagt, es gibt Helden des Aufbruchs und Helden des Rückzugs. Helden des Aufbruchs, damit meinte er so Leute wie Napoleon oder in der Technik Werner von Siemens oder Kolumbus, der neue Kontinente entdeckt. Aber dann gibt es auch Helden des Rückzugs, die etwas Großes mit Klugheit und Weisheit zurückbauen können, wie Frederick de Klerk, der die Apartheid in Südafrika abgeschafft hat, oder Gorbatschow, der ein Weltreich abgewickelt hat. Das ist die defensive Tapferkeit. Es gibt eine offensive und eine defensive Tapferkeit. Beides habe ich wiedergefunden in einem Zitat, das viele von euch kennen werden, vielleicht sogar schon zu oft gehört, klebt ja auch an vielen Schreibtischen und so, von Reinhold Niebuhr, soll sogar auf Franz von Assisi zurückgehen. Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ja, aber die geistliche Tugend der Tapferkeit reicht noch weiter als das Hinnehmen. Manchmal muss man auch unter Tränen um so ein Ja ringen zu den schmerzhaften Zumutungen, die Gott uns auferlegt. Und da braucht man manchmal lange dafür, manchmal ein ganzes Leben lang. Gott, gib mir die Gelassenheit, die Kraft, die Tapferkeit, den Mut, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Geduld ist eine Bejahung aus Glaube. Der Glaube besteht darin, dass ich mich darauf verlasse, dass auch die ganz schweren Dinge in meinem Leben die Liebe Gottes zu mir nicht widerlegen. Sie widerlegen nicht die Liebe, die Gott zu dir hat. Wir dürfen Gott unsere Leiden klagen, aber zugleich glauben, die Leiden dieser Zeit müssen denen, die Gott lieben, zu ihrem Besten dienen, wie es großartig im Römerbrief heißt. Wir dürfen sie klagen und beweinen, unsere eigenen Schwächen, die Schmerzen, die wir aushalten müssen, aber wir können zugleich mutig glauben, dass Gott die Tränen seiner Kinder zählt und dass er uns ewig liebt, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen, wie es bei Jesaja 55 heißt: Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr. Gott zählt deine Tränen. Psalm 56, sammle meine Tränen in deinen Krug. Kein Zweifel, du zählst sie. Solche Härten, die wir mit defensiver Tapferkeit übernehmen müssen, kann der Tod eines lieben Menschen sein, kann eine Behinderung sein, vielleicht ein Verlassenwerden bei manchen Menschen, Kinderlosigkeit, aber auch die kleinen Nöte im Alltag, der Mangel an Klugheit, der Mangel an Schönheit, die ich bei anderen bewundere und auch gerne hätte, dieses Gefühl, auf der Schattenseite des Lebens zu stehen. Die defensive Tapferkeit sagt: damit suchst du, Herr, meinen Mut, das will ich um deines Namens willen ertragen und mich umso mehr auf den Tag freuen, an dem du, Jesus, kommst und meinen Schmerz in Freude verwandeln wirst. Gott, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Das ist der zweite Teil des Zitates. Es gibt noch einen dritten. Da geht es um diese offensive Tapferkeit, um den offensiven Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Es gab eine Online-Diskussion zu diesem Zitat und da hat einer reingeschrieben: Oft werden Dinge als unabänderlich oder als alternativlos hingestellt, die es gar nicht sind. Und es ist ja tatsächlich bei jedem von uns so, und das ist auch in vielen Studien psychologisch nachgewiesen, dass wir oft schlechte Verhältnisse lieber ertragen, nur weil uns der Mut fehlt, etwas Neues zu wagen und etwas zu ändern in unserem Leben. Und da ist es interessant, dass es zu den Kardinaltugenden immer einen Gegenbegriff gibt aus den Todsünden. Es passt nicht immer, aber hier passt es. Zur Kardinaltugend des Mutes, der Tapferkeit, über die wir heute nachdenken, gibt es den Gegenbegriff in der kirchlichen Tradition, nämlich die Todsünde der Trägheit. Offensiver Mut und Trägheit, das ist der Gegensatz. Menschen vermeiden nötige Veränderungen aus Feigheit und Bequemlichkeit. Das kenne ich gut von mir. Wer kennt das nicht? Es nervt, ständig das Werkzeug zu suchen. Aber dafür den ganzen Keller aufräumen? Nee, dazu bin ich zu bequem. Das erspare ich mir. Im Großen ist es auch oft so. Ich leide an meiner Arbeitsstelle, aber kündigen und eine andere suchen? Oder ein Abhängigkeitsverhältnis beenden? Oder umziehen? Dazu, das ist mir zu anstrengend. Und dann sagen wir oft, das kann man nicht ändern. Man kann es nicht ändern. Aber man könnte es sehr wohl ändern. Es fehlt nur der Mut und die Vision, wie es denn anders sein könnte. Ich habe früher als Konfirmand entsetzlich gelitten an einer verknöcherten Form von Kirche. Mit alten Sprache und Melodien, die ich nicht verstanden habe. Ich weiß noch, wie ich im Gottesdienst saß und vor Wut gekocht habe. Nicht, weil ich die Inhalte abgelehnt habe, sondern diese schreckliche Form. Ich habe bis heute noch mit manchen Orgelkonzerten meine Mühe. Es tut mir leid, ich will damit nicht die Kantoren kränken. Ja? Aber ich hatte Mühe damit. Und ich habe gedacht, das muss man ändern. Aber dafür braucht es Mut und man braucht Gleichgesinnte. Gott, gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Eben habe ich von der Gefahr gesprochen, dass man Dinge für unabänderlich erklärt, die es in Wahrheit nicht sind. Aber es gibt auch das Gegenteil, einen zerstörerischen Mut, eine Veränderung um jeden Preis. Ich gehe meinen Weg ohne Rücksicht auf Verluste. Vor 100 Jahren war das nicht so angesagt, da war so eine Zeit der Duldsamkeit, das wurde auch von den Kanzeln gepredigt, Geduld und Pflichtbewusstsein. Und viele haben es in ihrer Fabrik ausgehalten und haben es in traurigen Ehen ausgehalten, weil man ihnen das gesagt hat, ihr müsst das alles aushalten. Heute ist der Trend das Gegenteil. Hauptsache, es geht mir gut, dass ich ist das Zentrum des Universums, so wie in der Postreklame, erst komme ich und dann komme ich. Es gibt bei Thalia einen Bestseller auf Platz 5, ich habe mal reingelesen, von so einem Journalisten, Robert Betz, Raus aus den alten Schuhen heißt es. Da gibt es ein paar praktische Lebenstipps, so was man in allen Lebensratgebern lesen kann, nicht verkehrt. Aber dahinter dieses Selbstverwirklichungskredo des Zeitgeistes, dieser Refrain, schau, was dir persönlich gut tut und dann setze es mutig um, ohne Rücksicht auf Verluste. Diese Art von Mut folgt dem Prinzip, mein persönliches Glück ist der höchste Wert auf Erden. Aber Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Es gibt keine Erfüllung, keine Gemeinschaft und keine Liebe ohne eine große Portion Selbst, Aufopferung, Leidensbereitschaft und Hingabe. Das ist ein Holzweg. Es gibt einen zerstörerischen, destruktiven Mut. Gott gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dritter Teil der Predigt. An welcher Stelle ist unser Mut heute besonders gefragt? Wo erwartet Gott von dir und mir Mut? Und schenkt ihn uns auch durch seinen Geist. Wir brauchen Mut zu klaren Entscheidungen, die wir dann auch durchhalten. Das finde ich sehr aktuell, denn man sagt, wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft. Damit ist gemeint, dass du dir im Supermarkt unter 100 Soßen eine aussuchen kannst und musst. Da geht es uns manchmal so, auch in wichtigen Lebensentscheidungen wie dem Esel, dem man 4 Speisen anbietet und am Ende verhungert er vor den Speisen, weil er sich nicht entscheiden kann. Wir brauchen den Mut, klare Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich gestern sehr für Markus und Susanne, die sich in diesem doppelten Sinn getraut haben. Ehe ist auch so eine Mutprobe. Ich entscheide mich für diesen Partner und dann bleibe ich dabei. Genauso ist es mit dem Kinderkriegen, genauso ist es mit einem Beruf. Ich sage mal, viele von uns könnten auch mit einem anderen Partner glücklich verheiratet sein, aber wir haben uns für diesen Menschen entschieden. Viele könnten auch in einem anderen Beruf gute Arbeiter sein, aber wir haben uns für diesen Beruf entschieden. Mir hat der Satz geholfen, es gibt keine richtige Entscheidung im Voraus, sondern man muss eine Entscheidung fällen und hinterher macht man sie richtig. Also wenn du nicht weißt, welches die richtige Entscheidung ist, dann fäll eine Entscheidung und sorg dafür hinterher, dass sie zu einer richtigen Entscheidung wird. Viele, die müssen immer erst alles austesten und rauskriegen, ist das die richtige Entscheidung und da kommen sie dann nie dazu, sich zu entscheiden. Ja? Ich habe so einen Freund, der hat bis er fast 50 war gebraucht, um zu heiraten. Er hatte ganz tolle Frauen als Freundinnen. Er hat es einfach nicht geschafft. Viele Entscheidungen haben auch ein Zeitfenster, in dem du die Chance ergreifen kannst. Manchmal sind es Tage, manchmal sind es Monate, manchmal sind es Jahre und dann ist das Fenster wieder zu. Dann ist die Chance vergeben. Und manche haben zu lange gewartet, weil ihnen der Mut fehlte. Es gibt viele solche Entscheidungen im Leben, wo wir Mut brauchen, um wirklich uns dann festzulegen. Eine andere Entscheidung, eine wichtige Mutprobe ist es, dass wir mitmachen bei Gottes Absicht, Gemeinde Jesu zu leben. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, hier unser Lutherhaus, das ist eine große Mutprobe, ein großes Glaubenswagnis, von dem du ein Teil bist oder es werden kannst, nämlich Gemeinde so zu leben, wie es Gott ursprünglich gedacht hat, in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Gemeinde von Schwestern und Brüdern, Gemeinde in der Sprache und im Klang ihrer Zeit, die an den Menschen ist und wo echte geschwisterliche Liebe gelebt wird. Gottesdienste und Glaube in der Sprache der Menschen, geschwisterliche Liebe, einladen für Nichtchristen, sodass man sagen kann, komm und sieh, erlebe, dass Gott unter uns ist. Wir wollen keine passiven Mitglieder, sondern mündige Priester und Könige, die mit Verantwortung Gottesdienste, Hauskreise, Gemeinde gestalten. Wir wollen keine Einmannshow, sondern den schlafenden Riesen wecken, die Gaben des Leibes Christi. Deshalb fand ich es auch ganz gut, dass jemand von euch, der hier sich auch beschwert hat, als Matthias Rüß so eine hochliturgische Abendmahlsliturgie gemacht hat. Und sie kam zu mir und hat gesagt, hey, dafür bin ich nicht am Lutherhaus, das habe ich überall. Dazu brauche ich nicht in diese Gemeinde zu kommen. Diese Gemeinde steht dafür, dass wir Gottesdienste feiern in der Sprache unserer Zeit, dass der lebendige Jesus verkündigt wird, so dass es jeder mitvollziehen kann, auch der nicht zu den Eingeweihten der Liturgie des 16. Jahrhunderts gehört. Wisst ihr, das ist revolutionär, das ist extrem gegen den Strom. Sowas gibt es nicht in Jena nochmal, in der Landeskirche, und nur ganz selten nochmal woanders in der EKM und in Thüringen. Dazu musst du schon bis Magdeburg oder Halle fahren. Oder Erfurt. Ja, es ist näher. Okay. Aber es ist nicht um die Ecke, oder? Ja, genau. Hey, und wir brauchen dafür Mut. Das war sehr angegriffen, die ersten Jahre, die wir das hier gemacht haben. Es ist immer noch angegriffen. Es gibt immer noch Leute, die sagen, was macht ihr denn da? Wir brauchen Gott als Quelle des Mutes. Die dritte Art, die letzte, wo wir Mut brauchen, ist der Mut, von Jesus als Lebendigem zu reden. Auch da können wir nochmal auf Petrus schauen, Johannes 6. Jesus hatte gerade etwas sehr Unpopuläres gesagt, viele Leute sind weggegangen. Er hat gesagt, ihr braucht mein Leib und Blut, um zu Gott zu gelangen. Ohne Vergebung, die mein Sterben erkauft, ohne mein Leib und Blut wird kein Mensch Gott sehen. Da verlassen ihn viele Menschen, das ist zu hart für sie. Sogar manche seiner treuesten Anhänger gehen weg. Aber Petrus sagt, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Er hat sich zu Jesus gestellt. Er hat Jesus bekannt vor den Menschen. Wer ihn bekennt vor den Menschen, den wird er bekennen vor dem himmlischen Vater. Es braucht Mut dazu. Wer von Herzen an Jesus glaubt und ihn mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden, heißt es in Römer 10. Petrus hat uns das immer wieder vorgemacht. Sogar nachdem sie ihn ins Gefängnis geworfen hatten, sagt er, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also, mach den Mund auf, rede von Jesus, bezeuge ihn als Heiler, als Befreier für jeden Menschen. Der Heilige Geist wird dir die richtigen Worte geben. Wage es, von ihm zu reden. Gott ist eine unerschöpfliche Quelle des Mutes. Davon wollen wir auch gleich singen. Verleih mir Kraft und Mut, heißt es in einem schönen alten Kirchenlied, das ich sehr mag. Herr Jesu, Gnadensonne, und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.